Er ist einer der profiliertesten deutschen Regisseure. In seinen Filmen spielen die wichtigsten deutschen Schauspieler mit. Die von ihm maßgeblich mitentwickelte sogenannte offene Form revolutionierte das Dokumentationsgenre und zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen feiern ihn als einen der ganz großen Deutschlands. Am Telefon begrüße ich nun Heinrich Brilleur. Guten Tag, Herr Brilleur.
Ja, grüß Sie.
Wunderbar. Herr Brilleur, in Ihren Filmen setzen Sie sich intensiv immer wieder mit historischen Personen auseinander. In letzter Zeit wurde in den Feuilletons immer wieder über den Wert solcher Verfilmungen diskutiert. Wie betrachten Sie diese Debatte?
Also ich kann nur die Debatte über meine sogenannten Dramen der offenen Form, auch später mal von einigen Leuten Dokudrama genannt, obwohl darunter auch viel anderes firmiert. Das war immer sehr wichtig und sehr notwendig, weil wir hier eine Form entwickelt haben, mit Spiel und Dokumentation etwas ganz ungewöhnlich Neues zu schaffen. Einmal schafft die Form Menschen in großer Zahl für ein Thema zu interessieren, weil sie eben Schauspieler haben aus unserer Generation, die Menschen sehen mögen. Und zum Zweiten haben sie doch durch die Dokumentation, wenn es nicht so simpel geschnitten ist, sondern dass es sehr raffiniert montiert ist, haben sie eine eigene Kunstform, wo durch die zwei verschiedenen Genres von dokumentarischem und Spiel etwas Drittes entsteht, wenn es aufeinander stößt, etwas Drittes, das sie so nicht haben können. Sei es ein Widerspruch, sei es, dass sie doch plötzlich dabei sind, wie eine Figur sich erinnert und spüren, wie schwer die Reise zurück in die Vergangenheit ist und etwas ganz Neues dabei erzählt bekommen. Also das finde ich, wenn es gut gemacht ist, wenn es auch redlich recherchiert ist, gut und richtig, wenn man es auch überprüfen kann. Ich habe zum Beispiel Mogadischu gesehen, das mag so gewesen sein. Ich habe aber zum Beispiel in meinem Film Todesspiel lange vorher die Dokumente dazu gehabt. Ich habe also eine Montage gehabt, man konnte die Passagiere sehen, man konnte die Entführerin sprechen, die Stewardess sehen. Das fand ich, war doch ein Fortschritt, dass man die Menschen beteiligt und das Handwerkszeug ausstellt. Das könnt ihr jetzt glauben, so hat sie es gesagt, daher habe ich es, so hat sie die Szene erlebt. Das hat was, ja, Aufklärerisches, Demokratisches und ist weniger so eine Art Überwältigungsfernsehen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Diese von Ihnen angesprochene Verquickung aus Spielfilm und diesen historischen Spielfilmdokumenten ist ja bei Ihnen nahezu perfekt in Ihren Filmen und auch an vielen Stellen gleichwertig. Aber besteht hier nicht die Gefahr, dass so ein historisches Zeitdokument, Sie sagten es gerade bei Mogadischu, sich nicht mehr von einem Spielfilm unterscheiden lässt und dass sozusagen der ideelle Wert oder dieser emotionale Wert eines historischen Zeitdokuments damit in irgendeiner Weise heruntergesetzt wird?
Verstehe. Wenn es richtig gemacht ist, nein. Warum? Es gibt Szenen, wie beispielsweise im Todesspiel gezeigt, die Entführung der Lufthansa, es gibt Szenen in den Zellen der RAF in Stammheim, Szenen im Bundeskanzleramt, die kann man nicht filmen, weil man war nicht dabei. Die muss man erschließen, dann muss man auch sagen, woher man das hat. Und wenn man dann sozusagen das Spiel nicht als reine Illustration, sondern auch schon als ein Versuch mit den künstlerischen Mitteln des Films zum Kern der Geschichte vorzudringen benutzt, dann hat man zwei sehr wertvolle Genres. Man hat einmal den Moment der Recherche, den ich mitdrehe. Ich sage, die Leute und die Menschen mir gegenüber sagen ja nicht irgendeinen Text auf, vorher abgesprochen, oder ich schicke jemanden rund mit einer Kamera, der wie mit einem Staubsauger durch Deutschland fährt und alle Kriegsteilnehmer jetzt befragt, sondern ich habe eine persönliche Begegnung, die über Stunden dauert und man hört auch meine Fragen manchmal. Also das hat in sich einen Wert. Und wenn das auf das andere stößt, so wie Sie es erlebt haben, die Szene, dann entsteht was sehr Dichtes und etwas sehr Glaubwürdiges. Weil Sie können überprüfen als Zuschauer, der hat das erlebt. So ist es für ihn gewesen. Ich habe nicht aus dem historischen Geschehen jetzt einen Reißer gemacht, wenn Sie so wollen, der sich gut verkauft an dem Abend. Das mag auch so sein, dass das sehr spannend war. Das Todesspiel haben ja viele gesehen. Aber ich zeige immerhin, so könnte es gewesen sein. Das hatte für mich einen Vorteil. Es gibt auch andere Formen, die sich ja auch berechtigt, sich neben diesem aufhalten. Ich vertrete jetzt mal meine Form.
Regisseure wie beispielsweise, oder Regisseure in Anführungszeichen, Redakteure müsste man wohl eher sagen, wie Guido Knopp, aber auch Dokumentationsregisseure, Sie sprachen schon das Dokudrama an, benutzen ihre Form bzw. Abwandlungen ihrer Form ja in ihren Filmen auch. Darin besteht allerdings auch eine gewisse Gefahr. Sie haben das immer schon durchblicken lassen, wenn sich die jeweiligen Redakteure oder die jeweiligen Regisseure nicht intensiv genug mit diesem Thema beschäftigen. Wie kann man dem dann entgegenwirken?
Das muss der Kritiker merken oder die Menschen selber merken, die dabei waren, sagen, so war das gar nicht. So haben wir das nicht erzählt, so sah das nicht aus an der und der Stelle. Das ist jetzt im Einzelnen eben richtig gut gemachtes Handwerk und auch ob das gut ausgestattet ist. Es ist ja meist nur so ein Reanimationsverfahren. Man sieht gewisse Räume, dann liegt ein Text drüber und dann kann das sein, dass das so ausgesehen hat oder auch nicht. Das ist dann nur ein illustratives Verfahren, während in der offenen Form, in der Dokumentation und Spiel, aber auch andere Formen, ein Stück Tagesschau, ein Stück Spielfilm bei mir, wenn es zusammenpasst und sich fügt und wirklich zusammenpasst in einer sehr poetischen Montage, dann ist das etwas anderes, dann führt das tiefer und weiter und ich muss eben sozusagen durch eine sehr genaue Recherche dafür stehen, dass ich so weit wie möglich den Zuschauer an den Moment der Wahrheit herangeführt habe.
Sie sind einem breiten Publikum bekannt geworden durch Ihre Dokumentation Die Manns, die vom WDR produziert wurde. Sie gelten auch als ausgesprochener Thomas-Mann-Kenner. Wie bereitet man sich auf so eine Mammutleistung vor, also den Roman einer Familie oder die Geschichte einer Familie zu verfilmen?
Das ist eine lange und in der Lebensgeschichte begründete Sache. Ich habe schon Jahre vorher, weit über 10 Jahre, eine Recherche zum Leben von Klaus Mann gemacht, habe eine große Dokumentation gemacht, bin durch Deutschland gefahren, habe und Italien, Frankreich, habe die noch lebenden Zeugen interviewt, habe Golo Mann kennengelernt, habe dann Monika Mann, die nie besuchte, in Capri gefunden, das Grab von Klaus und konnte darauf zurückgreifen und dann mit Elisabeth und anderen über ihren Vater sprechen, aber natürlich auch das Werk kennen, das müssen Sie alles gelesen haben. Sie müssen die Biografie kennen, die Tagebücher jeden Tag mit Thomas Mann gelebt haben sozusagen. Dann können Sie das darstellen und können das montieren, sodass etwas Interessantes erzählt und Sie an die Zuschauer, an die Familie und an das Leben von Thomas Mann und seiner Familie heranführen können. Es ist dann natürlich immer noch durch Bearbeitung, Auswahl, Akzente, etwas, was Sie als Regisseur erzählen, denn mit der Auswahl von Müller-Stahl beispielsweise, einem sympathischen Schauspieler, man hätte ja auch Jeremy Irons nehmen können, wäre vielleicht Thomas Mann in der dokumentarischen Wirklichkeit von außen gesehen näher gekommen. Aber für Elisabeth beispielsweise war er so sympathisch wie Müller-Stahl, der den Thomas Mann sympathisch spielt und damit auch näher an die Deutschen wieder heranrückte. Er war ja irgendwie für manchen doch nicht aus dem Exil gekommen, war ja doch beim Gegner gewesen. Und ich glaube, dass dieser Film zum Beispiel, das können eben Fernsehspiele über Nacht die Stimmung ändern. Todesspiel war so ein Beispiel, wo man gesehen hat, wie die RAF doch ohnehin sich umbringen konnte. Und das war doch gar kein Rätsel. Und so konnte bei Thomas Mann man doch für Thomas Mann werben und für Verständnis für ihn gewinnen, dass er nicht zurückgekommen war für seine Schwierigkeiten, für sein tapferes Leben, für sein Eintreten, für die Weimarer Demokratie, für seinen Kampf gegen Hitler, all das konnte man miterleben. Das hat doch vieles ermöglicht, dass die Beschäftigung mit Thomas Mann jetzt viel intensiver ist. Die großen Biografien über die Familie Mann, die so erfolgreich verkauft werden, Inge Jens, die über Frau Katja, Frau Thomas Mann hat sie es, glaube ich, genannt, mit Walter Jens ein Buch geschrieben hat, sagte mal bei einer Preisverleihung für ihr Buch, Herr Brüller, wo wären wir ohne ihre Filme gewesen? Da hat man doch auch viel Interesse wecken können.
Sie haben es eben schon angesprochen, man muss unglaublich viele Bücher lesen, man muss sich
ja,
mit ihnen...
Man, auch Akten, jawohl.
Und man muss auch mit ganz vielen Menschen sprechen und bei gerade so einer komplexen Familie wie den Manns, ist es Ihnen denn da gelungen, obwohl das Werk natürlich schon über 3, fast 4 Stunden lang ist, wenn ich mich richtig entsinne?
Mehr länger. Es gibt ja 3 Spielfilme und 3 Dokumentationen, die wir hinter sind, also 6 Filme zum Leben Thomas Manns.
Ist es Ihnen da gelungen, alle die für Sie wichtigen Aspekte dieser Familie aufzugreifen und in dem Film zu transportieren?
Nein, ich hätte gerne 4 Teile gehabt, das will ich Ihnen ehrlich sagen. Übrigens ist das ja alles gut auf DVD zu haben und nachzusehen. Aber das war damals im Fernsehen nicht durchsetzbar. Man hatte sich schon ein bisschen erschrocken bei drei Teilen im Hauptabendprogramm. Man wusste ja nicht, wie sehr die Zuschauer das annehmen würden, dass es zu einem der Klassiker werden würde, den wir immer wieder gerne wiederholen im Fernsehen. Ich habe nicht alles erzählen können. Zum Beispiel die ganze Jugend von Thomas Mann in Lübeck. Die habe ich in gewisser Weise jetzt mit der Buddenbrooks-Verfilmung. Das ist ja ein Roman, angelehnt an das Leben seiner Familie, der Familie Mann, unter dem Namen Buddenbrooks erzählt worden. Und da konnte ich in Lübeck aus der Zeit etwas erzählen, auch darin das Enthaltene der Familie Mann, aber natürlich gesehen durch ein dichterisches Temperament und in die Buddenbrooks verwandelt erzählen. Nicht alles, nein. Ich habe auch den Tod in Venedig und diese Passagen nicht erzählen können, denn unser Film musste, da man nur drei Teile bekam, eben erst in den 20er Jahren beginnen, leider.
Sie haben im letzten Herbst die Buddenbrooks vorstellen dürfen, einen Film, bei dem Sie auch Regie geführt haben. Sie haben damit einen der wichtigsten deutschen Romane erneut verfilmt. Die letzte Verfilmung war in den 70er Jahren.
Damals das war eine Fernsehfassung, übrigens auch mein Kameramann Gernot Roll gedreht hat.
Ah.
Na, er nennt gern die letzte Arbeit seine Wiedergutmachung. Mehr sage ich mal gerade nicht.
Ah. Ja, Sie haben damit erstmals dieses Feld der Dokumentation verlassen, ja, und haben sich dem reinen Spielfilm gewidmet oder einen reinen Spielfilm gedreht. Wie hat sich diese Arbeit von den Arbeit beispielsweise bei den Manns unterschieden?
Ja, sagen wir mal, das geht gegenüber der offenen Form, wäre das eine geschlossene Form, wo alles in einem Genre, nämlich im fiktionalen Bereich, geschlossen bleibt und keine Dokumentation hineinmontiert ist. Wie hat sich das unterschieden? Sie mussten in diesem Fall natürlich alles so gut vorbereiten und drehen, dass im Schneideraum sich alles fügt, weil man keine Zeit mehr hat, durch eine Montage, durch einen Einfall, durch einen Fund eines Dokuments noch einmal die Geschichte anders zu erzählen. Bei den Manns habe ich im Schneiderraum monatelang getüftelt und Montagen gefunden, die ich so in einem Drehbuch nicht hineinschreiben konnte. Das war sehr spannend und es ist immer eine überraschende Arbeit gewesen, in dieser Stunde der Wahrheit im Schneiderraum Doku und Spiel zusammenzufügen, bei Speer und er eben auch. Und da bleibt das Spiel lange offen. Hier ist das Spiel nach dem letzten Drehtag geschlossen und jetzt geht es in den Schneideraum. Da ist noch vieles zu machen, zu beschleunigen, zu verlangsamen. Auch hier hat man einen gewissen Überfluss, aber nur sehr klein. Nicht so wie bei der offenen Form, wo man, wenn Sie so wollen, das ganze dokumentarische Spiel schon einmal hat in derselben Länge und jetzt in einen Konkurrenz schickt zu dem Spiel. Gedrehten Spielteilen. Also hier muss es stimmen, hier muss man sehr genau vorbereiten, für das Drehen muss man sich nochmal genauer vorbereiten, weil man jetzt ins Kino geht. Das sind nochmal andere Bilder, Totalen, Sie müssen nochmal anders in Schauspieler investieren, Sie müssen sich die Grammatik des Films sehr genau überlegen, wie Sie es erzählen wollen, das heißt die Auflösung, wie wir das nennen, wie drehe ich diese Szene, muss sehr genau vorbereitet werden. Das ist eine viel intensivere Zeit. Das Ganze hat ja auch, wie bei den Manns, fast 3 Jahre jetzt gedauert.
Wobei,
und war sehr erfolgreich. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen, dass die Buddenbrooks einer der erfolgreichsten deutschen Kinofilme sind.
Leider gegen keinen Ohrhasen verloren, glaube ich.
Gegen keinen Ohrhasen kann überhaupt niemand gewinnen. Das ist unmöglich. Aber man konnte ganz gut bei Australia mithalten. Wir sind jetzt heute bei etwa 1,2 Millionen Zuschauern. Wenn Sie denken, dass so schöne Filme wie Im Winter ein Jahr um die 200.000 dümpeln, Effi Briest 350 oder 70.000 und Jon Raabe fast abgestürzt ist bei 90.000, schon nach so kurzer Zeit, da sehe ich, und ich habe das jetzt zum ersten Mal selber erlebt mit einer kleinen Gänsehaut, nachträglich, wie schwer es ist, sich im deutschen Kino zu behaupten, weil die Zuschauer sich wirklich in die Straßenbahn setzen müssen, sich anstellen müssen, Ticket kaufen müssen, manche überlegen überhaupt erst im Kino, wenn sie vor Ort sind, nämlich den Film, da muss man dann präsent sein. Also da habe ich eine ganze Menge über Kino gelernt, auch über wie das Geschäft funktioniert und was der Vorteil und das Problem dabei ist.
Trotzdem feiern amerikanische Filme immer wieder ganz große neue Besucherrekorde. Liegt das am Kinobedürfnis oder an den Kinowünschen der Zuschauer? Woran machen Sie das fest?
Natürlich, muss ich sagen, haben die Amerikaner eine ganz andere fertig laufende Industrie. Wir haben in Deutschland unglaublich aufgeholt durch die Ausbildung auf den Filmhochschulen, dadurch, dass viel mehr Geld durch die staatlichen Unterstützungen, durch die Filmstiftungen vorhanden ist, dass wir auch sehr viel gelernt haben. So haben wir dem deutschen Film jetzt in den letzten Jahren ein so gutes Image gegeben. Auch über, sagen wir, über die Entwicklung dieses Genres auch im Fernsehen. Wir haben ja im Fernsehen Regisseure ausgebildet. Ich habe dort ja gelernt. Dort haben wir Genres probieren können, die jetzt im Kino erfolgreich haben. Die offene Form. Es gibt jetzt Filme, dokumentarisch und Spiel gemischt, montiert, das gibt es ja, das ist ja auch erfolgreich. Also da haben wir aufgeholt. Der deutsche Film hat bei den Zuschauern jetzt ein gutes Image sozusagen. Man geht in deutsche Filme. Ich habe hier liegen die Auswertung von der letzten Woche von allen Filmen im Kino, die Zahlen. Ich gucke mal gerade drauf. Der wirklich sehr gut gemachte, tolle Film. 1,5 Millionen Slumdog Millionär. Da ist er auch schon. Und viele andere Filme, wenn ich jetzt der Vorleser, immerhin 1,9 Millionen. Das ist schon der Hit. Da liegen wir mit 1,2 gar nicht so schlecht. Aber gucken wir mal, Gran Torino 500.000. Ja, Jon Rabe habe ich gesagt, 108.000. Das ist für ihn katastrophal schlecht. Aber die Amerikaner, wenn ich da mal gucke, was hat denn da die großen... Benjamin Button war sehr gut mit 2 Millionen. Aber... Straßen des Aufruhrs, der großgemachte, mit großen Stars ausgestattete Film, Zeiten des Aufruhrs, 540.000 aus dem Kino raus nach 16 Wochen. Also das ist, wir können solche amerikanischen Filme schlagen. Australia habe ich fast gleich gehalten, am Anfang vor allen Dingen. Die haben uns gar nicht so überholt. Also die Stars, die Ausstattung, das Zigfache an Investitionen, an Dollars, dass die da reinhauen, weil die sich auf der ganzen Welt amortisieren können und wir eben in Europa uns verkaufen müssen, vielleicht nach Amerika können. Das sind Vorteile und auch die ganze andere Produktionsweise, die sehr reichen Studios, die haben wir noch nicht. Die großen Studios haben unendlich viel Geld, an dem sie lange Filme planen können und Filme vorbereiten können. Unsere Studios, unsere großen Produktionsgesellschaften haben sehr, sehr kleines Eigenkapital, haben nicht so viel Zeit, Stoffe liegen zu lassen und haben nicht 20, 30 fertige Drehbücher, wenn Sie mal nachfragen, auch schon vielleicht 10 Jahre alt. Hier wird sehr schnell gedreht, weil das Geld zurückkommen muss, das man ausgegeben hat. Aber wir haben aufgeholt, wir holen sehr gut auf und insofern ist das ein spannendes Unternehmen.
Also Sie schauen sehr optimistisch in die cineastische Zukunft Deutschlands.
Sieht immer besser aus. Wir haben mit den Formen, ich glaube zum Beispiel, dass Jon Rabe, der in Deutschland nicht so erfolgreich ist, wahrscheinlich in China einen ganz großen Erfolg haben wird, was ich meinem Freund Uli Tuko und dem jungen Regisseur auch sehr wünsche. Da werden bestimmt vielleicht an die 700 oder 800 Kopien laufen. Der Einsatz der Kopie ist ja auch immer wichtig für das, was man dann rausholt aus dem Kino. Es muss eben auch vor Ort zu sehen sein, der Film. Und der wird sicher dort einen großen Erfolg haben, was ja auch gut ist, wenn ein deutscher Film woanders sich so gut verkauft.
Ich möchte noch mal kurz auf die Budenbrocks eingehen, weil das ja Ihr letzter Film war. Da habe ich in einigen Feuilletons gelesen, dass Sie zwar sehr auf historische Genauigkeit und opulente Bilder geachtet haben, aber einige Kritiker haben ihre eigene Note irgendwie vermisst. Mal Hand aufs Herz, Herr Brilleur, wie viel Heinrich Brilleur und wie viel Thomas Mann stecken in den Budenbrocks?
Ich bin hier der Diener von Thomas Mann. Ich bin nicht der Regisseur, der zeigt, was er alles kann an dieser Stelle. Hier mit einer Verbeugung vor Thomas Mann mache ich eine klassische Literaturverfilmung und es ist sehr, sehr viel Thomas Mann drin, weil es auch draufsteht. Ich glaube, so wie die Schauspieler spielen, das Lebendige von Jessica Schwarz, das Würdige, das sehr Flirrende von August Diehl, all das, auch die Komik, da habe ich getan, was ich konnte, um das große Publikum für den Film zu gewinnen und es ist uns ja auch mit 1,2 Millionen wirklich außerordentlich überraschend gut gelungen. Da ist es drin, aber natürlich in der Montage, da habe ich mich zurückgehalten, das habe ich nicht gemacht, das kann man kritisieren, aber es ist mein erster Kinofilm gewesen. Es ist eine Menge Geld drin, auch von Privatpersonen. Ich war auch natürlich auf der Hut, mich nicht auszutoben, sondern Thomas Mann zu präsentieren, weil ich vor allen Dingen auch wusste, dass es eine ältere Generation gibt, die schon lange nicht mehr ins Kino geht. Die Kinobesitzer haben es mir auf der Fahrt bestätigt. Und die wollten ihre Buddenbrooks haben, sie wollten sie wiedererkennen. Also da war ich jetzt nicht der Regiekünstler, der sich in den Vordergrund spielt. Ich musste eine ordentliche Arbeit abliefern. Vor allen Dingen, weil es das erste Mal war.
Ja, Herr Brille, was dürfen wir denn dann in Zukunft von Ihnen erwarten? Wieder zurück zu den TV-Dokus oder weiterhin auf den großen Kinoleinwänden der Republik?
Also, ich habe mir jetzt ein paar Sabbatmonate verschrieben. Bis jetzt bin ich noch in der Nacharbeit. Wir haben jetzt Buddenbrooks Premiere gehabt in Amsterdam. Jetzt laufen wir auf dem Festival in Seattle, wir laufen in Los Angeles. Wir werden Premieren in Polen und in Stockholm haben und im ganzen Norden, wo ich auch hinfahren muss. Aber ich schreibe jetzt nicht, sondern ich denke nach. Und es wird sich ganz vom Thema her entscheiden. Wenn das Thema sich fürs Fernsehen eignet, weil es ein Fernsehfilm ist, dann wird es fürs Fernsehen gemacht. Also um auch mal das nochmal klar zu sagen. Und wenn es den Verdacht hat, dass es fürs Kino trägt, dann muss man sehen, ob man noch einmal eine Finanzierung fürs Kino zusammenbekommt. Das ist ja auch nicht so einfach, 15, 16 Millionen zusammenzubekommen, weil man ja auch privates Kapital auftreiben muss, jemand, der also das Risiko eingeht. Dann würde ich es nochmal versuchen, dann fürs Kino zu machen. Das hängt ganz vom Thema ab. Die Machart, die Intensität der Arbeit, das wird bei beiden immer gleich sein. Da gibt es nicht den Kinofilm, den man mit besonderer Begabung macht und das Fernsehen, das man dann so hinschlammt, wie das mal so jetzt in der Diskussion fälschlicherweise erwähnt wird. Fernsehen, alles was die da anfassen, das kriegt ein Gilb, aber Kino, das ist das Große. Bei beiden kommt es auf die Intensität des Erzählens an. Ich würde nicht nachlässiger für das Fernsehen arbeiten und habe es nie getan als fürs Kino. Dann hat das Team bei jeder Szene die gleiche Anstrengung vor Augen. Sie wissen, es ist da mal gesagt worden von jemandem, der für großes Kino steht, das doch fürs Fernsehen, da strengt man nicht so an. Hat ihm dann den Job bei einem Film gekostet. Sie wissen, was ich meine.
Ja, ja, wir wissen.
Und das können wir nicht unterschreiben. Das wollen wir auch nicht unterschreiben, denn ich weiß ja gar nicht, wenn ich eine Szene drehe, bei einem Film, der sowohl im Kino als auch im Fernsehen läuft, also das, was man jetzt so ein bisschen seltsam Amphibienfilm nennt, ein Wort, das Rohrbach schon vor Jahrzehnten geprägt hat, da weiß ich ja gar nicht, drehe ich diese Szene jetzt fürs Fernsehen, wird sie im Kinofilm landen, das wäre ja verrückt, den Schauspielern zu sagen, Leute, jetzt kommt die Szene fürs Fernsehen. Entspannt euch mal ein bisschen. Das geht nicht. Das kann kein Schauspieler. Das macht auch keiner. Wenigstens nicht Schauspieler, mit denen ich arbeite.
Wunderbar. Ja, Herr Brilleur, vielen Dank für das Interview. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Ausspannphasen, die Sie sich redlich verdient haben.
Und Suchphasen. Interessante Phasen, weil man sucht. Und manchmal will man gefunden werden und sagt, komm doch zu mir, wenn das Thema mich doch finden würde, das erzählt werden will. Wo ist die Geschichte? Und das ist spannend, wenn man die Päckchen auf dem Tisch liegen hat und immer wieder lang geht morgens, sozusagen wie beim Hütchenspiel. Welches soll ich umdrehen? Was mache ich? Wo sitzt das die richtige Geschichte, die man in 2 Jahren sehen will?
Wunderbar. Ich werde mich auf jeden Fall auf den nächsten Heinrich Brilleur-Film freuen, ob auf großer Leinwand oder im Fernsehapparat. Herr Brilleur, vielen, vielen Dank für das Interview.